Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen, ich bin Ellen Hering. Russland hat nach den USA und Brasilien immer noch die weltweit höchsten Infektionszahlen. Corona-Hotspot ist dabei Moskau. Und der Bürgermeister Moskaus, Sergei Sobjanin, der macht mit seiner besonnenen Art eine ziemlich gute Figur in der Krise. Im Gegensatz zu Präsident Putin. Der zeigt ja gerne Stärke, aber in den letzten Wochen wirkte er eher etwas farblos. 9 Wochen lang war Moskau im Ausnahmezustand. Und erst jetzt, in dieser Woche, gab es die ersten vorsichtigen Lockerungen. Eine Zeit, die unsere Moskau-Korrespondentinnen Christina Nagel und Marta Wilczynski intensiv erlebt haben. Sie bringen uns Moskau und das Überleben in der Quarantäne auf ganz persönliche Weise nahe.
Wer weiß, wie lange wir das noch machen können? Es ist weniger eine Frage, es ist ein Argument für diesen Spaziergang. Es ist Sonntag, der 29. März, ein schöner, fast schon warmer Frühlingstag. Mit meiner Freundin, einer der letzten, die ich noch treffe, schlendere ich über den Gartenring und analysiere die Veränderungen. Weniger Menschen, keine Touristen. Zum Wochenende mussten Cafés und Restaurants schließen. Einige Parks und Grünstreifen sind abgesperrt. Wir laufen durch ein Moskau, das wir so nicht kennen. Leiser, leerer, die Stimmung irgendwie seltsam, als würden alle darauf warten, dass etwas passiert, es aber gleichzeitig nicht wahrhaben wollen. Als ich am Abend nach Hause komme, ist es passiert.
Ab Montag strikte Ausgangsbeschränkungen für alle Moskauer. Alle Moskauer sind zur Selbstisolation verpflichtet.
Die Eilmeldungen platzen jäh in meinen gerade erst eingeläuteten Feierabend. Das Gemüse bleibt halb geschnitten liegen, das Nudelwasser kann ich auch wieder ausmachen. Schnell rüber, über den Hof, das Studio wieder anwerfen. Die Meldung zur Lage in Moskau, die ich eben erst geschrieben hatte, ist überholt. Jetzt geht es darum zu erklären, was es mit der Selbstisolation auf sich hat.
Auch in der russischen Hauptstadt Moskau werden jetzt die Maßnahmen gegen das Coronavirus verschärft. Ab morgen gilt eine Ausgangssperre. Christina Nagel, WDR Moskau.
Die eigene Wohnung darf nur noch in dringenden Notfällen verlassen werden. Besorgungen in der Apotheke und im Supermarkt bleiben möglich, allerdings nur im nächstgelegenen geöffneten Laden.
Dabei sind die offiziellen Infektionszahlen relativ gering. Russlandweit gibt es zu diesem Zeitpunkt gerade einmal gut 1.500 bestätigte Corona-Fälle. Aber die Angst, dass sich das Virus weiter ausbreiten und das russische Gesundheitssystem, so wie in Italien, komplett überfordern könnte, wird seit Mitte März mit jedem Tag größer. Vor allem in der Millionenmetropole Moskau. Und so ist es auch der Moskauer Oberbürgermeister Sergei Sobjanin, der immer wieder mahnt.
Wir sind erst am Anfang der Kurve. Wir können nur hoffen, dass sie nicht so schlimm wird wie in anderen Ländern. Aber dass es diesen Peak geben wird, davon gehe ich aus. Wir dürfen nicht glauben, dass all das schon irgendwie vorbeigehen wird. Das dürfen wir nicht.
In Rekordzeit werden in Moskau neue Kliniken hochgezogen. Jede Sekunde zähle, betont die Stadtverwaltung. Städtische, aber auch private Kliniken werden umgewidmet und auf die Aufnahme von Corona-Patienten vorbereitet.
Das gesamte Moskauer Gesundheitssystem ist in Alarmbereitschaft. Es arbeitet am Anschlag,
gibt die stellvertretende Bürgermeisterin Anastasia Rakova Mitte April offen zu. Das medizinische Personal, Schwestern, Pfleger, Ärzte, ist längst im Dauereinsatz. Es fehlt an vielem. In den sozialen Netzwerken kursieren verzweifelte Hilferufe, die im Mai auf dem Höhepunkt der Krise immer dramatischer werden. Schauspieler aus St. Petersburg haben sie gesammelt und tragen sie vor, öffentlich.
Leute, ich flehe euch an, das ist ein Schrei aus tiefster Seele. Bleibt bitte zu Hause. Die zweite Welle werden wir physisch nicht überstehen. Es wird niemanden geben, der in der zweiten Welle behandeln kann, weil wir alle am Ende sind. Gott bewahre.
Eine Liste mit mittlerweile mehr als 300 Namen von Ärzten und Schwestern, die sich infizierten und starben, macht die Runde. Schicksale, die auch mich erschüttern. Umso mehr, wenn sie ein konkretes Gesicht, eine Geschichte bekommen. Wie bei dem tschetschenischen Arzt Ramsan, den unsere Fernsehkollegen seit vielen Jahren auch persönlich kennen und der nur 37 Jahre alt wurde. Auch die Rettungsdienste trifft es hart. Videos zeigen, wie vor einem Krankenhaus in einem Moskauer Außenbezirk Krankenwagen in einer kilometerlangen Schlange darauf warten, Patienten mit Corona-Symptomen abzuliefern. Auch das Staatsfernsehen berichtet, man habe gedacht, es sei ein Fake, aber nein.
Diese Bilder sind echt. Unsere Reporter haben mit den Ärzten gesprochen. Sie haben es bestätigt.
Höfe und Bürgersteige werden nun regelmäßig desinfiziert. Auf den Straßen sind nur noch wenige unterwegs. Keine Staus, keine Hubkonzerte. Der Rote Platz, der alte Abad, wo sich sonst Touristen drängen, gespenstisch leer, die Parks verwaist. Die Infektionszahlen in der Hauptstadt aber steigen weiter. Trotz der Selbstisolation und auch trotz der von Präsident Putin Ende März verordneten arbeitsfreien Zeit, die vorsieht, dass alle, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, zu Hause bleiben müssen. Moskaus Oberbürgermeister Sergei Sabjanin, der für seine zurückhaltende Art bekannt ist, geht überraschend in die Offensive. Er kritisiert die wenigen, noch dazu mangelhaften Tests, spricht von einer hohen Dunkelziffer und warnt vor den Konsequenzen, die die Unvernunft einiger Moskauer nach sich ziehen werde.
Wir haben gesehen, dass ungefähr 20% der Bürger auf die Bitte, zu Hause zu bleiben, sehr gleichgültig reagiert haben.
Es ist schon fast eine Kettenreaktion. Je schöner das Wetter, umso mehr Menschen sind auf der Straße. Umso häufiger drehen Polizeiwagen ihre Runden.
Achtung, die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus steigt. Gehen Sie nicht ohne triftigen Grund nach draußen. Nur die Einhaltung der maximalen Selbstisolierung kann Ihre Sicherheit garantieren.
Glücklich scheinen nun diejenigen, die eine eigene Datscha besitzen. Ein Häuschen im Grünen, außerhalb der Stadt. Jekaterina ist direkt zu Beginn des Lockdowns mit ihrem Sohn und ihren Neffen rausgefahren. Das ist nicht nur erlaubt, es wird von der Stadt sogar ausdrücklich empfohlen. Sie schickt uns ein Video von den beiden Jungen, die im Garten herumhüpfen, über mit Kreide aufgemalte Kästchen und Linien.
Das ist ein Hindernisparcours. Nicht nur für Kinder, sondern auch für das Coronavirus. Der ist sehr schwer zu bewältigen. Die Kinder schaffen das, aber das Coronavirus kommt hier ganz sicher nicht durch.
Mit sorgloser Landidylle habe diese Flucht ins Grüne wenig zu tun, erklärt ihr Katharina. Auch sie habe ihre Kontakte stark eingeschränkt. Keine Grillfeste, keine Besuche bei den Nachbarn. Zwar sei es schön in der Natur und nicht eingeklemmt zwischen vier Wänden zu sein.
Dafür aber kann die Familie nicht zusammen sein, weil einige von uns gezwungen sind, in der Stadt zu bleiben. Sie müssen arbeiten und das Internet hier ist nicht sehr gut.
Und das Internet ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Ob für Konferenzschalten mit dem Arbeitgeber oder Freunden, für Bestellungen bei Lieferservices oder das Abrufen von Filmen und Fitnessprogrammen. Und natürlich auch für das Beantragen von QR-Codes. Mitte April führt die Stadt Moskau elektronische Passierscheine ein. Wer mit Bus, Bahn, Auto oder Taxi irgendwo hin will, braucht eine Genehmigung der Stadt. Der erste Tag, an dem dies auch kontrolliert wird, wird zur Katastrophe. Der Rückstau auf den Einfallstraßen nach Moskau, gewaltig.
Da kommt keiner schnell durch. Ein verdammt langer Stau. Alle wollen nach Moskau.
Noch schlimmer die Situation in der Moskauer Metro. Vor den Kontrollen bilden sich lange Schlangen, dicht an dicht stehen die Leute da. Die Stimmung, das zeigen zahlreiche Handyvideos, ist angespannt.
Hier steht jetzt ein Polizist mit einem Gerät, mit dem er die Genehmigungen ausliest. Hier in der Schlange stehen jetzt 100, 150 Leute.
Viele, die hier standen, berichten später davon, positiv auf das Virus getestet worden zu sein. In Moskau gibt es lange keine Maskenpflicht. Trotzdem sehe ich auf der Straße nur noch wenige und in meinem Supermarkt kaum noch jemanden ohne.
Einige Kunden erscheinen sogar in einer Art skurriler Vollmontur mit Schutzbrille und Handschuhen. Aber auch die Verkäuferinnen rüsten immer weiter auf. Irgendwann tragen sie zusätzlich zu ihrem Mund-Nasen-Schutz auch noch ein Kunststoffvisier vor dem Gesicht. Auch vor der Regierung macht Covid-19 keinen Halt. Als einen der ersten trifft es ausgerechnet Putins obersten Krisenmanager, Premierminister Michail Mischustin.
Sehr geehrter Wladimir Wladimirowitsch, gerade habe ich erfahren, dass mein Corona-Test positiv ausgefallen ist. Ich werde mich deshalb in Quarantäne begeben und den ärztlichen Empfehlungen folgen.
Verehrter Michail Wladimirowitsch, das, was Ihnen jetzt passiert, kann jedem passieren.
Er hoffe, der Premier bleibe trotzdem in guter Arbeitsform. Präsident Putin wirkt in dieser Zeit fahrig und zunehmend farblos. Präsent ist er dennoch. Die regelmäßigen Videokrisenkonferenzen des Präsidenten werden in ermüdender Länge live im Staatsfernsehen übertragen. Doch auch dabei fällt auf, er selbst handelt wenig und delegiert erstaunlich viel.
In dem Zusammenhang werden gemäß meines Erlasses den Leitern der Region zusätzliche Kompetenzen verliehen. Sie müssen nun für ihre Gebiete optimale Vorsorgemaßnahmen treffen.
Und so dürfen die Gouverneure und Oberbürgermeister zusehen, wie sie die Bürger durch die Krise bekommen und die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe. Schon die von oben verordneten arbeitsfreien Wochen haben viele von ihnen an den Rand des Ruins getrieben. In ihrer Verzweiflung hat sich die Unternehmerin Anastasia Tatulova, die bis zur Corona-Krise erfolgreich eine Restaurantkette führte, persönlich an Präsident Putin gewandt. Von 2000 Angestellten hat sie nur noch 120 halten können in der hauseigenen Bäckerei.
Und dann kommen die Erklärungen der Regierung, ihr dürft keinen entlassen, ihr müsst allen Lohn zahlen, aber wenn kein Geld da ist, wie soll ich denn zahlen? Ich habe keinen Maserati, kein Haus in Monaco, keine Yacht. Alles, was ich in den vergangenen Jahren verdient habe, habe ich in mein Unternehmen gesteckt.
Die Regierung hat Kredite angeboten, aber auch die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Was sie tun solle, fragt die Unternehmerin leise. Eine Niere verkaufen? Die von der Regierung versprochenen Finanzhilfen kämen gerade einmal bei 10% der Unternehmen an, heißt es im Bericht des Wirtschaftsombudsmanns Boris Titov an den Präsidenten. Und das, obwohl mehr als die Hälfte von ihnen angeben, akut in der Krise zu stecken.
Was das heißt, sehe ich jedes Mal, wenn ich zum Supermarkt gehe. Erst vor kurzem hatten in der Nachbarschaft ein paar neue Läden aufgemacht. Eine Pizzeria, ein Café, ein Blumenladen. Jetzt herrscht hinter den Schaufenstern gähnende Leere. Hochgestellte Stühle sind da noch ein gutes Zeichen. Hier und da klebt nämlich schon das zu vermieten Schild an der Scheibe.
Mitte Mai gibt es so gut wie jeden Tag einen neuen traurigen Rekord. 5.000, 6.000 Neuinfektionen allein in Moskau. Der Druck auf die Stadtverwaltung steigt. Einerseits gibt es mehr Schwererkrankte denn je, was für strikte Quarantäneregeln spricht. Andererseits drängt die Wirtschaft auf Lockerungen. Als Ende Mai die Zahl der Neuinfektionen endlich langsam zurückgeht, gibt Bürgermeister Sabjanin grünes Licht. Auf Baustellen und in Großbetrieben darf die Arbeit wieder aufgenommen werden. Dann dürfen Bürgerbüros wieder öffnen, einzelne Krankenhäuser dürfen wieder in den Regelbetrieb gehen. Schönheitssalons und Fitnesscenter bleiben zu, ebenso Cafés, Restaurants und Bars. Aber
ab Montag, den 1. Juni, ist das vielleicht Begehrteste erlaubt. Spazieren gehen in unseren Parks, Grünanlagen auf den Straßen. Aber natürlich sind auch hier einige Einschränkungen erforderlich.
Die Moskauer Bevölkerung wird in 6 Gruppen eingeteilt. Über einen Plan ist geregelt, wer an welchem Tag zwischen 9 und 21 Uhr spazieren gehen darf, damit nicht alle auf einmal nach draußen strömen. Mein Wohnhaus ist Gruppe 3. Das heißt, wir dürfen in der ersten Woche am Dienstag, Donnerstag und Samstag raus, in der Woche darauf am Mittwoch, Freitag und Sonntag. Aber nur mit Maske. Nach 9 Wochen zu Hause fühlt sich diese Ankündigung trotz allem an wie Weihnachten und Geburtstag in einem.
Was alle eint, ist die Hoffnung, dass dies der Anfang vom Ende der Beschränkungen ist, dass die Zeiten, in denen der Gang zum Müllcontainer das Highlight des Tages ist, bald vorbei sein werden und dass die Stadt wieder zu dem wird, was sie war, eine laute, lebensfrohe und etwas verrückte Metropole.
Ist das der Anfang vom Ende? Hoffentlich. Und auch hier zeigt sich wieder, wie übrigens oft an dieser Stelle in der Weltzeit, unter welchen paradiesischen Zuständen wir hier in Deutschland gelebt haben im Vergleich zu anderen Ländern der Welt. 9 Wochen Ausgangssperre haben Spuren hinterlassen in Moskau, aber nicht nur dort. Viele kleine und mittelständische Betriebe hat die Corona-Pandemie an den Rand des Ruins getrieben. Das haben wir gerade gehört. Eine Unternehmerin, sie hat eine Restaurantkette, sagte leise: Was soll ich denn nun tun? Soll ich eine Niere verkaufen? Tilko Gries ist unser Moskau-Korrespondent und hat während des Ausnahmezustands besonders auch die wirtschaftliche Situation nicht nur in Moskau beobachtet. Tilko Gries, Putin hat das Zuhausebleiben als arbeitsfreie Zeit bei vollem Lohnausgleich deklariert, aber die Löhne hat er nicht bezahlt, wenigstens nicht in den Betrieben, von denen wir gerade in dem Beitrag gehört haben. Wer hat denn überhaupt irgendwas bekommen?
Ja, ganz richtig. Ganz, ganz viele Unternehmer, ganz, ganz viele Arbeitnehmer haben eben keinerlei Unterstützung gesehen. Das hängt damit zusammen, dass es so ein flächendeckendes Kurzarbeitergeld gar nicht gibt. Wer hat Unterstützung bekommen? Das sind, bei dem großen Land lässt sich das so generell ganz schwierig nur sagen, aber vielleicht kann man ganz grob eine Schneise schlagen. Je wichtiger die Unternehmen sind, je wichtiger auch die Industrie ist aus Sicht des Staates, umso eher gibt es dort die Chancen für die Unternehmen, Unterstützung des Staates zu erhalten und dann eben auch für die Arbeitnehmer. Welche Unternehmen sind wichtig? Das sind die strategisch wichtigen Unternehmen. Das sind die Rohstoffunternehmen, die Erdöl, Erdgas, Mineralien etc. aus dem Boden holen und verkaufen. Das ist eine Haupterwerbsquelle für Russland. Das sind aber zum Beispiel auch Flugunternehmen oder Luftfahrtunternehmen können das sein. Das kann auch die Landwirtschaft sein. Das sind sehr, sehr große industrielle Betriebe und andere solche Branchen. Es gibt eine ja fast schon berühmte Liste inzwischen, die gepflegt wird von der Regierung. Die war anfangs sehr, sehr kurz. Die ist inzwischen etwas länger geworden. Auf diese Liste muss man gelangen, um staatliche Unterstützung zu erhalten.
Ja, und was passiert mit den anderen?
Die anderen gucken kurz gesagt in die Röhre. Dafür sprechen auch Zahlen. Es gibt eine jüngste Umfrage. 61% sogar der befragten Menschen, das ist repräsentativ, haben erklärt, ihre Einkommen seien gesunken im Laufe der Pandemie. Gesunken kann heißen, auch völlig weggefallen. Insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmer. Das sind die Dienstleistungsbetriebe, das sind die Cafés, die Restaurants, die kleinen Business-Dienstleister. Die gehen fast leer aus. Es gibt jetzt seit einigen Tagen ein neues Hilfspaket mit 9 Steuererleichterungen, auch Kreditzusagen, Umfang bis nächstes Jahr etwa umgerechnet, wenn alles reinkommt und auch so gemacht wird, wie es angekündigt wird, 77 Milliarden US-Dollar. Wer so ein bisschen das in Vergleich setzt zu den Hilfspaketen, die in Deutschland, in anderen Staaten geschnürt werden, der erkennt da aber auch, das sind kleinere Hilfspakete als in anderen Ländern.
Ja, und Kredite müssen ja dann auch irgendwann zurückgezahlt werden, ne? Jetzt noch mal was anderes. Putin als Krisenmanager, wie erleben Sie den? Überzeugt er Sie?
Nein, das tut er nicht. Er überzeugt auch viele Russinnen und Russen nicht. Auch dazu gibt es Umfragen, die darauf hinauslaufen. Es geht ja immer um sein Rating und seine Popularität. Es gibt aber noch andere Werte, so das Vertrauen in sein Krisenmanagement. Da gibt es fühlbar einen Abfall, also sinkende Werte, was ihn betrifft. Ja, was hat er nicht gemacht? Ich glaube, das hängt ganz wichtig damit zusammen. Er hat diese Krise lange Zeit tatsächlich ignoriert. Da kam über Wochen überhaupt nichts von ihm. Und als etwas von ihm kam, ja, da hat er den Menschen, Sie haben es gesagt, arbeitsfreie Zeit versprochen, damit sie zu Hause bleiben. Aber was nicht geschehen ist, es wurde ja kein Lohnausgleich gezahlt oder die allermeisten Menschen haben diesen Lohnausgleich gar nicht bekommen. Also was Sie sehen, ist ein Präsident, der halbe Maßnahmen verordnet und zwar nur den schönen Teil, sagen wir mal. Mhm. Also dort, wo es Geld kostet, da war er nicht an ihrer Seite.
Jetzt ist ja in dem Riesenland wahrscheinlich nicht überall die Lage gleich. Und Moskau war ganz besonders schwer betroffen, haben wir gerade gehört. Können Sie was sagen dazu? Wie sieht es denn in anderen Teilen des Landes aus? Und diese Zahlen, die man jetzt so kriegt, kann man denen eigentlich vertrauen?
Die Zahlen sind immer schwierig. Es gab, was die Infektionszahlen betrifft, ganz merkwürdige Erscheinungen. Da gab es in einer Region im Süden Russlands über Wochen jeweils immer zwischen 95 und 99 neue Infektionen. Jeder Virologe sagt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass es politisch gewollt ist, dass dort die Zahl nicht über 100 stieg, über 100 Neuinfektionen. Ja. Mhm. Was die Wirtschaft betrifft, sind die Regionen ganz unterschiedlich betroffen. Es gibt sehr gut ausdifferenzierte, starke Regionen. Moskau gehört dazu, St. Petersburg gehört dazu. Und weniger betroffen sind die Regionen, die starke Industrien haben, die im Öl- und Gasgeschäft zum Beispiel stark sind. Dort wurde auch weitergearbeitet. Diejenigen Regionen, die vom Tourismus stark abhängig sind, Südrussland, die annektierte Krim zum Beispiel, die leiden. Da gehen die Zahlen nach unten, da steigt auch die Arbeitslosigkeit.
Noch eine letzte Frage zur aktuellen Situation. Russland und USA sind beide Länder mit den höchsten Infektionszahlen immer noch. Jetzt hat die USA ja auch noch diese Protestwelle und diese rassistischen Übergriffe. Wie blickt man in Russland darauf? Wird das irgendwie kommentiert?
Ja, mit großer Aufmerksamkeit. Also in den sozialen Netzwerken ist das ein riesiges Thema. In den staatlichen Medienkanälen ist es auch ein großes Thema. In Zeitungen vielleicht ein klein bisschen weniger. Es ist nicht immer Seite 1. Das hängt damit zusammen, dass die eigenen Themen natürlich auch wichtig sind und den Leuten vielleicht auch näher sind. Aber grundsätzlich schaut man mit großer Aufmerksamkeit in die USA. Und da gibt es alle Facetten von Reaktionen. Also von Verurteilung der Polizeigewalt bis hin auch tatsächlich zu sehr viel Rassismus, den man lesen kann. Es wird natürlich auch die Tatsache, gerade von liberalen Russinnen und Russen kommentiert, die Tatsache, dass Leute überhaupt demonstrieren können in den USA, Dinge, die in Russland so nicht möglich wären. Also ja, große Aufmerksamkeit, das wird verfolgt und kommentiert und wird als sehr, sehr für wichtig gehalten, wie grundsätzlich alles, was in den USA passiert.
Danke Tilko Gries, Russland-Korrespondent des Deutschlandradios, und danke auch fürs Zuhören. Ich bin Ellen Hering, bis zum nächsten Mal.